Man tritt oft in Hundescheiße zum Beispiel. Ein bisschen eklig ist es schon, wenn man dann zu Hause in die Wohnung tritt oder so.
Ich hatte früher Mäuse und wenn die gekackt haben, das waren so richtig kleine Würstchen, aber dann in so einer Kette. Und als man den Käfig dann sauber machen musste, dann haben wir das sofort weggeschmissen.
Ich habe selber auch Meerschweinchen, also bei denen ist das schon okay, weil die haben halt dickere Küdel und ja, das ist halt nicht so eklig, weil die sind meistens schon etwas härter. Ich habe auch schon mal einen aus Versehen angefasst, weil ich irgendwie Stroh halt aus dem Stall nehmen wollte oder irgendwas machen wollte auf jeden Fall. Und dann hatte ich halt so einen Küdel an der Hand und ist eigentlich auch nicht weich gewesen. Deswegen war das eigentlich ganz okay.
Die Kuh, die macht so einen richtig dicken, fetten Kuhfladen. Der Hund, der macht das Häufchen, die Katze macht ein bisschen kleinere Häufchen, der Hase macht die kleinen Köttelchen. Sie sehen also ganz unterschiedlich aus, je nachdem, was sie gefressen haben und was das eben für ein Tier ist.
Dr. Maren Steinhoff ist Tierärztin und wohnt in Köln. Sie kennt sich aus mit Tieren und auch mit dem, was bei Tieren hinten rauskommt, dem Kot.
Kot besteht aus dem, was man isst. Das, was der Körper braucht, behält er halt für sich. Und der Rest, das sind dann die Reste von dem Essen im Prinzip, das wird wieder ausgeschieden.
Äpfel, Köttel, Keckel, Würstchen, Fladen.
Man behauptet ja von den Eskimos, dass sie irgendwie über 100 verschiedene Wörter für Schnee hätten. Und ich habe immer das Gefühl, im Deutschen gibt es mindestens genauso viele Wörter eben für Scheiße, Kaka, Kot. Und die haben alle ein bisschen eine andere Bedeutung.
Florian Werner ist Schriftsteller und hat gerade ein Buch geschrieben. Es heißt Dunkle Materie, die Geschichte der Scheiße.
Es gibt natürlich die eher scherzhaften oder derben Begriffe eben wie Scheiße, Kot, Dreck, Kacke, Mist. Dann gibt es diejenigen, die eher so aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen, also Gülle, Dung, Jauche. Da steht dann im Vordergrund, dass es eine nährstoffreiche Substanz ist, mit der man das Feld düngen kann. Bei Wildtieren spricht man eben von der Losung. Der Arzt sagt natürlich nicht Scheiße, sondern er sagt dann Exkrement oder Stuhl, Stuhlgang, Fäzis. Also er benutzt dann irgendwelche lateinischen oder griechischen Lehnwörter, die sehr gelehrt klingen, aber im Prinzip alle dasselbe meinen. Das heißt, es gibt unendlich viele Umschreibungen für diese dunkle Materie.
Und es gibt nicht nur viele unterschiedliche Wörter, sondern auch ganz viele unterschiedliche Arten von Kacke. Das steht auch schon in einem bekannten Kinderbuch.
Von kleinen Maulwurf, der wollte fragen, was den auf den Kopf gemacht hat.
Und das kam so.
Ist das sein Maulwurf gekochen und dann viel Kacke auf seinen Kopf.
Und zwar?
Braunes Kacke, das sieht so aus wie eine Wurst.
Das wollte sich der kleine Maulwurf natürlich nicht gefallen lassen und machte sich auf die Suche.
Dann fragte er die Taube. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Nein, ich mache so. Weißes Kaka. Er geht weiter, den Hasen fragen.
Und das Pferd, und die Kuh, und die Ziege, und das Schwein.
Hast du mir auf den Kopf gemacht? Puh, das stinkt.
Doch dann trifft der kleine Maulwurf zwei Expertinnen für Tiermist.
Zwei Fliegen.
Und die können ihm weiterhelfen.
Weißt ihr, wer mir auf den Kopf gemacht hat? Der Hund. Dann hatte er auf den auch ein kleines Köttelchen drauf gemacht.
Ob das ein Maulwurf in echt wohl auch machen würde?
Also der kleine Maulwurf bekommt diesen Hundehaufen auf den Kopf und ist unglaublich empört, zieht dann los und klettert dann ja aufs Dach der Hundehütte und kackt dem großen Hof und auch auf den Kopf, um es ihm sozusagen heimzuzahlen. Das ist natürlich eher ein menschliches Bedürfnis, so Rache zu üben. Aber wir sehen auch auf ähnliche Weise, glaube ich, im Tierreich, dass auch Tiere das nicht gerne mögen, wenn man ihnen auf den Kopf macht.
Erzählt der Schriftsteller Florian Werner aus Berlin.
Also zum Beispiel gibt es eine Fledermausart. Da ist es immer so, die hängen sich zum Schlafen eben alle übereinander in einen Baum. Und die ranghöchsten Tiere, die ältesten Tiere, die dürfen immer ganz, ganz oben an der Spitze hängen, diese Fledermäuse. Und je weiter unten man in diesem Baum hängt, desto niedriger ist man. Denn natürlich kacken die Fledermäuse auch mal im Schlaf und lassen da im Hängen was fallen. Und das kriegen dann eben die unteren Tiere ab. Das heißt, wenn man eben der Chef ist, dann darf man oben hängen und den anderen auf den Kopf machen.
Und das ist wohl der Grund, warum auch Menschen es nicht so gut finden, wenn sie was abkriegen.
Die Mutter von meiner Freundin, die saßen mal am Balkon und haben geredet. Und dann auf einmal kam ein Vogel und hat der Mutter von meiner Freundin auf den Kopf geschissen. Mir ist auch schon mal sowas mit Vogelkacke passiert. Da hat mein Vater in einer
Straße gar keinen Platz mehr gefunden, außer einen unter einem Baum. Und am nächsten Tag war das Auto nicht mehr rot, sondern weiß. Und dann wusste er endlich, warum dieser Platz noch frei war.
Tiere kennen einfach keinen Ekel vor Kot und man sieht das ja sehr deutlich bei kleinen Kindern, dass sie durchaus interessiert irgendwie mal in ihre Windel gucken oder wenn sie dann aufs Klo gehen oder auf den Topf eben ins Töpfchen gucken und da auch mal reinfassen möchten. Und ich glaube erst, wenn dann eben Vater und Mutter 100 Mal ihnen gesagt haben, nein, das ist eBay, das ist ekelhaft, das ist pfui, dann irgendwann hat das Kind das auch gelernt. Aber es muss es erst lernen, das ist nicht angeboren, dieser Ekel.
Besonders eklig finde ich Kuhfladen, weil die irgendwie so matschig sind und das finde ich dann ein bisschen unappetitlich.
Die ist so flüssig und wenn man dann reintritt, dann fühlt sich das so weich an.
Ich reite selbst auch und dann tritt ich auch manchmal halt in die Pferdekacke. Das ist schon mal ein bisschen eklig, aber ich finde es eigentlich auch nicht so schlimm, weil wenn man reitet, muss man sich dann auch dran gewöhnen.
Bei Pferden und Kühen ist der Unterschied zwischen ihren Hinterlassenschaften besonders gut zu erkennen. Pferdeäpfel sind rund, fest und faserig, Kuhfladen eine weiche, dunkelgrüne Matsche.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass die halt eine andere Form vom Hintern halt her haben, dass die das dann halt anders dann rauslassen.
Also Pferde essen ja Äpfel. Und ich glaube, deswegen nennt man das, was hinten aus dem Po kommt, auch Pferdeäpfel.
Aber ich glaube auch, weil die diese Form von Äpfeln halt auch haben und dass der Name dann halt auch von dieser herstammt.
Die Nahrung, die ein Tier gefressen hat, wandert vom Maul durch die Speiseröhre zum Magen und dann in den Darm. Dort wird das Futter verdaut. All die Stoffe aus der Nahrung, die der Körper gebrauchen kann, werden vom Darm weiter transportiert. Zum Beispiel gelangt Zucker aus der Nahrung über das Blut zum Gehirn oder zu den Muskeln. Das, was der Körper nicht nutzen kann, wird weiter durch den Darm gedrückt bis zum Enddarm und von dort durch das Po-Loch nach außen abgegeben.
Der Körper sucht sich eben genau das, was er braucht und das zieht er aus der Nahrung heraus und den Rest scheidet er in Form von Kot wieder aus.
Sagt die Tierärztin Maren Steinhoff aus Köln. Und sie weiß auch, warum Pferdeäpfel und Kuhfladen so unterschiedlich aussehen, obwohl Pferde und Kühe doch das gleiche fressen. Nämlich Gras.
Das liegt daran, dass die ganz unterschiedlich verdaut werden. Das heißt, die Nahrung wird ganz unterschiedlich vom Körper aufgenommen und kommt demzufolge auch unterschiedlich hinten raus, weil die Kuh, die hat mehrere Mägen. Da wird der ganze Inhalt, was die frisst, das wirkt die auch mal wieder hoch und kaut und so mehrfach, ne? Nennt sich ja auch Wiederkäuer. Und das Pferd hat nur einen Magen und außerdem ist der Darm noch so gebaut, beim Pferd zum Beispiel, dass der hinten sowieso kleine Kammern hat, sodass da wirklich so kleine Pferdeäpfel richtig geformt werden und dann kommt es eben raus.
Weil Kühe Wiederkäuer sind und mehrere Mägen haben, können sie mehr Nährstoffe aus dem Gras rausholen. Deshalb kann man bei einem Kuhfladen auch schlechter erkennen, dass er Überreste von Gras und Heu enthält als bei einem Pferdeapfel. Und Pferdeäpfel kriegen ihre besondere Form ganz am Ende im Darm, bevor sie aus dem Hintern purzeln. Und das ist nicht nur bei Pferden so, sondern zum Beispiel auch bei Ziegen oder Schafen oder Kaninchen.
Je nachdem, wie der Darm dann gebaut ist, gibt es eben kleine Köttelchen oder große Fladen mit viel Wasser oder mit wenig Wasser. Dann gibt es die Wüstentiere, die brauchen das Wasser größtenteils für ihren Körper. Also werden die versuchen, ganz wenig Wasser in den Kot abzugeben. Dann sind das eben eher kleinere, trockene Dropse. Und so muss man sich das immer vorstellen. Jedes Tier ist an seine Umgebung angepasst und demzufolge auch der Kot.
Freitagnachmittag im Alvetta Zoo in Münster. Leonie, Sophie, Nina und June stehen im Schülerlabor vor einem roten Eimer und ziehen nacheinander fest verknotete Plastiktüten heraus. Mit braunem, grünlichem oder gelbem und zum Teil recht matschigem Inhalt.
Also man riecht schon, es ist Tierkacke.
Der Cheftierpfleger des Münsteraner Zoos hat am Morgen verschiedene Kotballen, Misthaufen und Häufchen aus den Tiergehegen eingesammelt. Und nun wollen die vier Mädchen herausfinden, welcher Klumpen von welchem Tier stammt.
Die sind verschieden, also klein und groß. Und zum Beispiel in manchen wie hier, da sind so kleine Mäuseköttel, denke ich, drin. Und da ist noch so ein bisschen Sand mit dabei. Und dann gibt es einen Riesen, den schätze ich jetzt mal so auf 10 cm Breite und Weite und so. Ne?
Leonie zieht die größte Tüte heraus und June ist sich sofort ziemlich sicher, von wem sie kommt.
Also dieser riesen Kackerhaufen ist von einem Elefant.
Dafür spricht auf jeden Fall die Größe und Leonie findet noch einen Hinweis. Man kann nämlich gut erkennen, woraus der Mist in der Tüte besteht.
Ja, der hat Stroh gefressen, weil da so kleine Strohteile, so kleine Raspel von Stroh drin. Da sieht man auf jeden Fall, dass er das vorher mal gefressen hat.
Und Elefanten fressen schließlich Blätter und Gras und auch mal Stroh. Bei einer anderen Tüte mit vielen kleinen dunklen Köttelchen sind sich die vier Mädchen nicht sofort einig.
Das hier ist halt auch von einer Maus, diese kleinen Köttel da. Also ich tippe auch auf Mäuse.
Müssen aber ziemlich große Mäuse gewesen sein. Mein Vater hat auch ziemlich viele Mäuse und die sind eigentlich viel, viel kleiner.
Und wenn nicht, dann, ich weiß zwar nicht, wie diese Dinger aussehen vom Meerschweinchen, aber es könnte ja auch sein.
Und tatsächlich hat Sophie recht. Die Köttel stammen von dem Wieselmeerschweinchen, das im Münsteraner Zoo lebt. Nach den Meerschweinchenkötteln zieht Leonie eine Tüte mit einem matschigen braun-gelben Haufen aus dem roten Eimer und legt ihn auf den Schülerlabortisch.
Das stinkt auf jeden Fall höllisch. Also da muss man. Und es ist ein Haar drin oder vielleicht ist es auch so ein Garn oder so. Ich weiß auch nicht, was das Tier da gefressen hat. Und außen dran ist so Sand, wenn man das mal aufpult. Es ist so etwas heller von innen und kein Stroh, sondern zum Beispiel hier, da ist sowas ganz Hartes, sieht so ein bisschen aus wie ein Knochen. Ja, genau. Steckt ein kleiner Knochen drin, wenn es vielleicht ein fleischfressendes Tier.
Meine Tante hat ja eine Katze und das riecht sehr streng, also sehr stark, sehr eklig und auch so ähnlich.
Ja, also Löwen, die putzen sich ja auch und die lecken dann halt ihr Fell und deshalb, glaube ich, kommen die ganzen Haare daher. Und das mit dem Knochen passt auch schon. Also ich würde sagen, das ist echt ein Löwe.
Der süßlich faule Geruch ist wirklich sehr stark. Und er ist ein klarer Hinweis. Der Kothaufen stammt von einem fleischfressenden Tier. In diesem Fall wirklich vom Löwen. Die Ausscheidungen von Fleischfressern stinken grundsätzlich mehr als die von Pflanzenfressern. Den Grund kennt Tierärztin Maren Steinhoff.
Im Fleisch sind ganz viel Proteine drin. Proteine, das sind so Sachen in der Nahrung. Zum Beispiel das Ei besteht zum größten Teil aus Proteinen. Verdorbenes Ei, das stinkt ganz furchtbar. Und das liegt eben an einer chemischen Zusammensetzung, die ganz viel mit Schwefel zu tun hat. Und das stinkt halt.
Nina, Leonie, Sophie und June grübeln im Münsteraner Zoo noch über den Kotproben von Goldkopfäffchen, einem Pinselohrschwein, einem Wildpferd und einem Schwan. Und in fast allen Fällen können sie aus der Form und dem Aussehen der Lösung auf die Spur kommen. Und am Ende sind sie sich einig.
Das ist am schlimmsten.
Ja, also ich finde, der Löwe ist wirklich das Schlimmste beim Geruch.
Ganz anders als der riesige Elefantenhaufen.
Also ich finde wirklich diesen Elefantenkuddel, der ist überhaupt nicht eklig. Da ist ja nur Stroh eigentlich.
Ich denke, es liegt auch daran, dass der eben am auffälligsten ist. Und dann denkt man natürlich erstmal, ein Elefantenkuddel, weil der so, halt so riesig ist. Und dann achtet man auf die Kleinen erstmal nicht so, obwohl die Kleinen manchmal viel mehr stinken.
So wie die vier Mädchen im Allwetterzoo in Münster den Kot von verschiedenen Zootieren unter die Lupe genommen haben, so analysieren auch Tierärzte die Ausscheidungen ihrer Patienten. Sie achten dabei auf das Aussehen, den Geruch und auch, ob der Kot fest ist oder weich, erklärt Tierärztin Maren Steinhoff.
Ich gucke mir den Kot an und weiß schon mal, wie geht's dem Tier. Wenn ich jetzt mit meinem Hund rausgehe, dann gucke ich mir ohne Ekel einfach immer den Haufen an. Mal davon abgesehen, dass man den auch immer aufheben sollte mit einer Tüte. Und weiß dann aber auch gleichzeitig als Kontrolle, oh, meinem Hund geht's gut, weil das ist ein ganz vernünftiger, ordentlicher Hundekot.
Am Kot kann man oft erkennen, ob ein Tier gesund ist oder vielleicht krank. Aber nicht immer. Denn auch wenn der Kot normal aussieht, können darin Krankheitserreger aus dem Darm des Tieres stecken. Und die sind manchmal auch für Menschen gefährlich. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein, wenn man mit Kot zu tun hat.
Es können auch Bakterien drin sein, die ganz schlimm krank machen können. Es können aber auch sein, dass da gar nicht so schlimme Bakterien jetzt drin sind. Aber trotzdem, wenn man mit Kot zu tun hat, muss man sich immer ganz, ganz gut die Hände waschen.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum Menschen diesen Ekel vor Kot entwickelt haben, um sich vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. Diese Angst haben viele Tiere überhaupt nicht. Und sie betrachten Kot auch nicht unbedingt als Abfall, der so schnell wie möglich das Klo runtergespült werden muss. Der Rotrückensalamander zum Beispiel. Der kleine Molch, der in Nordamerika lebt, versucht mit seinen Kothäufchen sogar die Damenwelt zu beeindrucken, sagt Schriftsteller Florian Werner.
Wenn er um ein Weibchen buhlt, dann macht er einen kleinen Kackhaufen vor ihre Höhle. Denn dann kann das Weibchen rauskommen und diese Scheiße untersuchen. Offensichtlich durchwühlen die das irgendwie und sehen dann eben ganz genau, was für Insekten das Männchen gefressen hat und ob der eben ein guter Vater sein wird.
Und der Vielfraß, ein Marder, der in Kanada, Skandinavien und Nordsibirien lebt, benutzt seinen Kot, um zu sagen, meins. Und zwar nicht nur, wenn es um sein Revier geht.
Wenn er ein Aas gefunden hat oder auch ein kleines Tier erlegt hat und das nicht fertig aufessen kann, dann setzt er einfach einen Haufen auf das Tier obendrauf, um sozusagen andere Vielfraße, man merkt es schon am Namen, die essen alle sehr gern, aber um die davon abzuhalten, sich auch an diesem Aas, an diesem toten Tier gütlich zu tun, markiert er das durch seine Kacke. Und so wie Hunde irgendwie ihr Revier durch Pinkeln markieren, markiert dann sozusagen der Vielfraß seine Nahrung durch Draufkacken.
Kot kann bei Tieren also eine sehr wichtige Rolle spielen. Das machen sich auch Naturschützer zunutze. Sie können aus den Hinterlassenschaften eine Menge herauslesen, die sie in der freien Wildbahn finden. Zum Beispiel, welche Tiere kommen in dem Gebiet vor und wovon ernähren sie sich?
Ich glaube, ein Schwan oder eine Teichente könnte es gewesen sein. Vorne etwas weißlich, ein runder Kringel und hinten zu einer Röhre geformt.
An diesem windigen Frühlingstag sind Alex und Paula mit dem Biologen und Naturschützer Henning Vierhaus unterwegs. Gemeinsam erkunden sie das Naturschutzgebiet Hellinghauser Märsch, eine Auenlandschaft, die gerade an vielen Stellen vom Regen überflutet ist. Alex zeigt auf den grünlich-weißen Klecks auf einem Stein, der aus dem Wasser ragt. Henning Vierhaus guckt ihm über die Schulter und gibt Alex recht.
Das ist eindeutig Vogelkot, dürfte von einer Gans sein.
Nur einen Steinwurf entfernt döst eine Gruppe mächtiger schwarzer Rinder mit eindrucksvollen Hörnern. Sie leben hier halb wild und sorgen dafür, dass die Auenlandschaft nicht wieder zuwächst. Bei schlechtem Wetter können sie sich in einen halboffenen Stall verziehen. Aber auch andere Tierarten finden hier Unterschlupf, wie Henning Vierhaus beim Betrachten eines Holzbalkens in der Ecke feststellt.
Hier in der Nische findet sich ein kleines Nest und ich bin darauf aufmerksam geworden durch die weißen Punkte, die hier drunter sind. Das ist wiederum der Kot von einem Singvogel, der hier eben gesessen hat, runtergeschissen hat, sagen wir es mal in aller Deutlichkeit. Und da musste also irgendwas da drüber sein und tatsächlich da drüber ist dann eben das kleine Nest aus dem letzten Jahr.
Auf ganz ähnliche Weise sucht der Naturschützer Henning Vierhaus von der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest übrigens auch nach Fledermäusen. Die zählen in Deutschland zu den bedrohten Tierarten.
Wir sind ja sehr daran interessiert, wo kommen Fledermäuse vor. Und dazu gehört unter anderem dann, dass wir Dachböden aufsuchen. Und da ist es falsch, immer nach oben zu gucken, in der Hoffnung, dann die klitzekleinen Fledermäuse zu sehen, die sich irgendwo in einer Spalte versteckt haben. Viel einfacher ist es, zum Boden zu sehen, liegt da Fledermauskot, der sehr, sehr charakteristisch ist und dann zum Teil sogar erkennen lässt, um welche Fledermausart es sich handelt.
Viele wildlebende Tiere sind sehr scheu. Spuren wie Kot helfen dabei herauszufinden, wo sie leben oder auch, was sie gefressen haben.
Auf Dachböden findet man gelegentlich Kot von Mardern. Und gerade Steinmarder kann man gut daran erkennen, dass in dem Kot im Sommer Kerne von Steinobst sind, etwa von Kirschen oder von Pflaumen. Die fressen das ganz gerne, sind also keine reinen Raubtiere und machen auf die Art und Weise ihrem Namen durchaus Ehre.
Hier sind Pferdeäpfel, die sind so bräunlich und rund.
Neben dem Schuppen ist Paula auf einen größeren Haufen gestoßen. Mit den Rindern leben nämlich auch ein paar Pferde in den Auwiesen.
Manchmal sieht man da auch so Käfer drin in diesen Pferdeäpfeln.
Mistkäfer fressen die Pferdeäpfel und versorgen sich damit, weil es schon vorverdaut für sie ist. Weil sie zum Beispiel kein Gras so fressen können.
Ich glaube, die machen auch so welche Kugeln und rollen die dann zu ihrem Nest hin und füttern damit ihre Kinder.
Eine Menge unterschiedlicher Mistkäferarten gibt es ja und die stürzen sich über dieses Material her wie Matze über die Graupen. Scheint denen also zu munden. Und berühmt ist ja der Spruch, dass sich die Spatzen eben über die Pferdeäppel hermachen, weil da eben noch das eine oder andere Korn drin ist, was sie dann verwerten wollen.
Nicht nur Tiere nutzen den Kot von anderen, weil da noch jede Menge Nährstoffe drin sind. Auch für Menschen ist der Dung von Tieren sehr nützlich, als Dünger. Tierärztin Maren Steinhoff erklärt, warum.
Jeder kennt das so, wenn man mal auf dem Balkon Pflanzen einpflanzt, da schüttet man häufig noch irgend so einen Dünger mit dazu, der aus der Schachtel kommt. Und das Gleiche kann man aber auch mit Erdbeeren zum Beispiel machen, indem man da Pferdemist drüber schmeißt. So machen das die Bauern auch. Die fahren raus und die sprühen ihre Gülle, so heißt der Kot, von Rindern, von Kühen im Prinzip, vielleicht auch noch ein bisschen Stroh mit dabei. Und das wird eben auf das Feld draufgesprüht und dann können da die Pflanzen besser von wachsen. Und die wachsen deswegen besser, weil da noch so viele Sachen drin sind in dem Kot, die der Körper vielleicht gar nicht braucht und einfach ausgeschieden hat, die aber für die Pflanzen wiederum ganz wichtig sind.
Tiermist ist also alles in allem eine Sache, die aus unserem Leben nicht wegzudenken ist.
Also ich glaube, wenn man sich dann so damit dran beschäftigt, dann gewöhnt man sich da halt dran und dann sagt man auch, ist ja gar nicht so schlimm.